Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding am Mikrofon. Mittelamerikanische Flüchtlinge, die Ende des vergangenen Jahres in einer großen Gruppe Richtung Nordamerika zogen, haben wochenlang die Schlagzeilen bestimmt. Manche Journalisten, die diese Schlagzeilen verfasst haben, stehen jetzt selber unter Beobachtung. Ende Februar ist ein Reporterteam des Hessischen Rundfunks in Bangladesch Opfer einer Attacke geworden. Die Süddeutsche Zeitung sorgt sich um den Reformprozess der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Und in China gibt es eine App, die Rundumversorgung und Rundumüberwachung ganz neu definiert. Das alles heute bei Medias Res. Whistleblower, das sind Menschen, die Geheimnisse an die Öffentlichkeit bringen, nicht um der Geheimnisse willen, sondern um Missstände aufzudecken. Zu den Whistleblowern der ersten Stunde gehört Daniel Ellsberg. Die von ihm 1971 veröffentlichten Pentagon-Papiere zeigten der US-Bevölkerung, dass ihre Regierung den Vietnamkrieg von langer Hand vorbereitet hatte. Um ein Haar wäre Daniel Ellsberg dafür wegen Spionage lebenslang ins Gefängnis gekommen. Whistleblower verdienen auch in Europa Schutz. In der vergangenen Nacht stellten Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments unter Beweis, dass sie das ernst nehmen und vereinbarten Mindeststandards. Paul Vorreiter fasst den Einigungsprozess zusammen.
Die EU-Justizkommissarin Vera Jourova lag mit ihrer Einschätzung gar nicht so falsch.
My estimation, it could be on Tuesday 2 a.m. My plan is not to leave the room before we have an agreement.
Am Ende wurde es dann doch ein bisschen früher. Gegen Mitternacht einigten sich Kommission, Parlament und Rat darauf, wie Hinweisgeber, sogenannte Whistleblower, besser geschützt werden können. Über die Ausgestaltung der Richtlinie hatte es zuletzt Streit zwischen Parlament und dem Rat gegeben. Immerhin war man sich einig, Whistleblower seien unverzichtbar, um Missstände aufzuklären. Das betonte auch Bundesjustizministerin Katharina Barley vergangenen Freitag in Brüssel.
Deswegen ist es auch überfällig, dass die Europäische Union einen Whistleblower-Schutz einrichtet. Das wird mit dieser Richtlinie erfolgen.
Die Richtlinie soll Hinweisgeber vor möglichen Repressalien schützen, zum Beispiel, dass ihnen gekündigt wird oder sie abgemahnt werden, weil sie Missstände wie Korruption oder Steuerbetrug in Unternehmen und Behörden gemeldet haben. Die Richtlinie umfasst unterschiedliche Personenprofile, unter anderem Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige und Praktikanten und erstreckt sich auch auf mehrere Bereiche. Es geht unter anderem um Verstöße gegen EU-Recht im Bereich der Geldwäsche, der Unternehmensbesteuerung, Gesundheits- und Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, in Umweltfragen und im öffentlichen Auftragswesen unter anderem. Wenn die Länder wollen, können sie selbst den Schutz auch noch auf andere Gebiete ausweiten. Die Richtlinie lässt es Hinweisgebern offen, ob sie sich zunächst an eine interne Anlaufstelle wenden, die soll für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern verpflichtend sein, oder aber, ob Hinweisgeber zu einer öffentlichen Stelle gehen. In einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten muss auf die Meldung reagiert werden. Der Hinweisgeber kann seine Informationen unter bestimmten Umständen aber auch gleich der Öffentlichkeit preisgeben, zum Beispiel den Medien zuspielen. Etwa wenn die Behörden nicht angemessen auf die Meldung des Whistleblowers reagieren oder wenn es keine Option ist, sich an die zu wenden. Etwa wenn die betroffene Behörde in die Angelegenheit selbst verstrickt ist oder wenn Gefahr in Verzug ist, Beweismittel versteckt oder vernichtet werden könnten. Wie sehr Whistleblowern der Meldeweg vorgeschrieben werden sollte, darüber gab es in Rat und Parlament unterschiedliche Auffassungen. Mehrere Länder hatten favorisiert, dass Hinweisgeber zunächst interne Stellen in ihrem eigenen Unternehmen aufsuchen sollen. Dass es so nicht gekommen ist, freut Sven Giegold, den Spitzenkandidaten der Grünen zur Europawahl.
Das ist ein Kompromiss, aber er ist viel besser, als was vorher Frau Barley und die französische Regierung wollten, die ja alles getan haben, um praktisch vorzuschreiben, dass nur Schutz bekommt, wer erst durch ein internes Meldeverfahren geht, obwohl wir wissen, dass real existierende Hinweisgeber in aller Regel diese Nerven nicht mehr haben.
Dagegen argumentierten Befürworter eines 3-stufigen Meldesystems. Ohne einen internen Beschwerdeweg könnten Anreize für Unternehmen ausbleiben, Anlaufstellen aufzubauen und damit auch selbst etwas gegen Missstände zu unternehmen. Die Richtlinie setzt den Schutz von Hinweisgebern auf europäischen Boden. Bislang hatten nur 10 EU-Staaten Whistleblowern umfassend Schutz gewährt. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International sieht heute einen historischen Tag für jene, die Korruption und Fehlverhalten aufdecken. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält es für wahrscheinlicher, dass mit den neuen Regeln Wirtschaftsskandale ans Licht kommen, die Informanten dabei aber voll geschützt werden. Die Mitgliedstaaten und das Parlament müssen die Einigung formell noch bestätigen. Das Parlament dürfte sich schon im nächsten Monat damit befassen. Spätestens 2 Jahre später, nachdem die Richtlinie bestätigt wurde, müssen die EU-Länder das Regelwerk in nationalen Gesetzen umgesetzt haben.
Unser Korrespondent Paul Vorreiter über die EU-Vereinbarung zum Whistleblower-Schutz. Was Informanten bewirken können, zeigt sich auch an unserem nächsten Beispiel. Als sich ca. 5000 Flüchtlinge aus Mittelamerika Ende vergangenen Jahres gen Norden in Richtung US-Grenze bewegten, war ihnen die Aufmerksamkeit der Welt sicher. Für Donald Trump war die Karawane, wie er sie damals nannte, eine willkommene Fingerübung in Sachen Framing. Und auch die Medien waren auf Schritt und Tritt dabei. Manche Reporterinnen und Reporter sind seitdem das Gefühl nicht losgeworden, in den zweifelhaften Genuss einer außergewöhnlichen Aufmerksamkeit seitens der US-Behörden gekommen zu sein. Ein Whistleblower hat jetzt aufgedeckt, dass dieses Gefühl nicht trügt. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in den USA. Was hat dieser Informant herausgefunden, Herr Kössler?
Frau Schmieding, er hat sich an den Sender NBC7 Investigates gewandt und hat Informationen mitgeteilt aus dem Heimatschutzministerium. Es sind übrigens 2 Quellen, die aus dem Heimatschutzministerium da ins Plaudern geraten sind. Und diese Quellen belegen, hier werden ganz bestimmte Personengruppen an der Grenze herausgegriffen und bei der Arbeit überwacht. Personengruppen wie Journalisten, aber auch Anwälte und Mitglieder von Bürgerrechtsgruppen. Es gibt ein gezieltes Tracking und Targeting, wie man sagt, also eine gezielte Beobachtung. Es gibt Befragungen, Betroffene werden über Stunden festgehalten. Tatsächlich ist offenbar auch gemeinsam mit den Grenzschutzbehörden Mexikos eine geheime Datenbank angelegt worden, mit persönlichen Daten der Betroffenen, Alter und Vorgeschichte, aber auch für welche Medien wird gearbeitet, für welche Organisationen. Und diese Dokumente tragen einen Titel, der bezeichnend ist. Er lautet Migrantenkarawane FY 2019, also 2019, verdächtige Organisatoren, Koordinatoren, Anstifter und Journalisten. Jede Person ist mit Passbild erfasst, aus Reisepass oder aus Fotos von Social Media, mit persönlichen Daten, Beginn der Reise, Ausgangsort der Reise, eine Rolle bei der Begleitung dieser Karawane. Sie haben den Begriff schon genannt, Frau Schmieding, das ist bemerkenswert. Donald Trump verwendet ihn permanent. Der suggeriert damit eine Quasi-Invasion an der Grenze zu Mexiko. Mit dieser Invasion hatte die Verhängung des nationalen Notstands begründet. Also die zunehmende Überprüfung an der Grenze zu Mexiko ist nicht zufällig, sie ist nicht willkürlich, sie hat Methode und sie ist offenbar von oben angeordnet.
Was können Sie uns über Einzelfälle nennen, Herr Kössler?
Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, Frau Schmieding, grundsätzlich haben die Behörden natürlich das Recht, Leute zu befragen, die die Grenzen überqueren. Das ist die Aufgabe des Grenzschutzes. Aber hier wird offenbar ganz gezielt nach Berufsgruppen vorgegangen. Und das ist kritisch, sagen Bürgerrechtsorganisationen wie zum Beispiel ACLU. Ein Beispiel ist die Fotoreporterin Ariana Dresler. Sie hat mit Arbeiten etwa für BuzzFeed auf sich aufmerksam gemacht, mit Fotoreportagen in Begleitung dieses Tracks, den Sie erwähnt haben. Und sie ist immer wieder hinübergefahren nach Mexiko. Ihre erste Befragung fand am 30. Dezember statt. Am 2. Januar wurde sie wieder rausgezogen, ein zweites Mal befragt, 2 Tage später ein drittes Mal befragt und immer wieder von denselben Beamten mit immer aufdringlicheren Forderungen bis hin zu, zeigen Sie uns doch mal Ihre Fotos, was sie verweigert hat. Und dann ist schließlich ein Vermerk in ihrem Pass angefertigt worden und da wären jetzt natürlich alle hellhörig und stutzig. Ein grünes Kreuz über ihrem Passbild, ein Zeichen, hier haben wir eine Journalistin, sie ist mehrfach befragt worden. Sie ist auffällig geworden. Das heißt, das Ziel scheint klar zu sein. Noch ist das keine echte Behinderung. Noch werden keine Kameras einbehalten oder Fotos konfisziert. Aber es geht offenbar darum, Unsicherheit zu schüren, Angst zu machen, einzuschüchtern. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die in Beziehung gesetzt wird zu Beobachtungen aus anderen Ländern, die immer stärker autokratische Züge zeigen, wie zum Beispiel die Türkei, wo es ebenfalls eine Kampagne gegen Fake News gibt. Auch ein Wort, das der Präsident so gerne benutzt. Ob ein direkter Zusammenhang besteht, weiß ich nicht, Frau Schmieding, aber vor einem knappen Jahr gab es eine Ausschreibung für ein Unternehmen, das 290.000 Nachrichtenquellen aus dem In- und Ausland 7 Tage die Woche rund um die Uhr erfassen, überwachen und auswerten soll. Und Teil des Auftrags war damals der Aufbau einer Datenbank mit Kontaktdaten, Ort, Thema, Typ der Multiplikatoren und so weiter. Und schon damals wurde die Befürchtung geäußert, dass es darum geht, die Presse so langsam an die Leine zu legen.
Nun fällt ja diese Überwachung in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen, die Donald Trump zurzeit hat mit dem Parlament wegen der Finanzierung der Mauer. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Ja, ich sehe da einen Zusammenhang. Um sich das Geld für deren Bau zu beschaffen, hat Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Diese Mauer steht für eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung. Festzumachen an einer wachsenden Gegnerschaft der beiden Parteien, festzumachen an den Ergebnissen der Untersuchung von Sonderermittler Mueller in der sogenannten Russland-Affäre. Und hier zeigt sich eben, dass im Zuge dieser ideologischen Auseinandersetzung die Presse zum bevorzugten Ziel des Präsidenten geworden ist. Er spricht von Volksfeinden. The enemy of the people, er spricht permanent von Fake News. Das ist eine gezielte Denunzierung, eine Abwertung, eine Stigmatisierung, eine Geringschätzung der Meinungsfreiheit, eine Geringschätzung auch der Informationspflicht. Und das sind alles Symptome zunehmender Spannungen in diesem Land.
Die US-Behörden und auch die mexikanischen überwachen Journalisten. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler hat uns ins Bild gesetzt. Vielen Dank.
Medias Res. Drei Fragen an
Max Heck. Ich bin freier Journalist und unter anderem für die Initiative Nachrichtenaufklärung tätig.
Was läuft gut in den Medien?
Gerade öffentlich-rechtlich macht nach wie vor meiner Meinung nach einen ziemlich guten Job. Bin allerdings selber beim Öffentlich-Rechtlichen, deshalb ist das so ein bisschen... Nee, aber ich finde, es passiert viel Crossmediales, es passiert viel im Internet. Man versucht irgendwie auch ein bisschen neue Wege zu gehen. Das, was man in Deutschland immer so ein bisschen hatte, dass alles so ein bisschen 5 Jahre später passiert, habe ich das Gefühl, passiert jetzt gerade.
Was läuft schlecht in den Medien?
Wenn wir beim Öffentlich-Rechtlichen bleiben, ich finde es sehr schade, dass am Inhalt gespart wird, dass versucht wird, kosteneffizient zu arbeiten. Wenn ich jetzt selber mich als Rundfunkgebührzahler sehe, man sollte nicht am Inhalt sparen. Das heißt ja, bessere Bezahlung für freie Mitarbeiter und bessere Bezahlung auch für Leute, die Inhalte schaffen und auch mehr Arbeitsplätze schaffen, sichere Arbeitsplätze.
Und bei Ihnen?
Ich persönlich bin großer Verfechter des Radios. Ich höre einfach immer noch sehr gerne Radio und finde, das ist einfach so mit das beste Medium, um Geschichten zu erzählen. Und da muss ich derjenige dann auch ein bisschen anstrengen, Bilder in meinem Kopf entstehen zu lassen.
Am 21. Februar war ein deutsches Kamerateam des KIKA im Rohingya-Flüchtlingscamp Kutupalong in Bangladesch unterwegs. Die Journalistin Stefanie Appel hatte mit ihrem Team bereits seit 7 Tagen in dem Lager Aufnahmen für eine Dokumentation über ein Flüchtlingskind gemacht. Am Schluss der Dreharbeiten wollten sie mit Kind und Mutter einen Markt besuchen. Was dann geschah, war so schockierend, dass wir Stefanie Appel zurzeit keine Fragen zu den Ereignissen stellen können und möchten. Peter Gerhardt ist TV-Korrespondent der ARD für Südasien, war selber nicht dabei, hat aber mit dem KIKA-Team gesprochen. Ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, was er über die Ereignisse auf dem Markt in Erfahrung bringen konnte.
Es haben sich dann relativ schnell gutes Dutzend Männer um das Auto herum versammelt und haben dann aufgebracht nachgefragt, was das denn solle, wo das Kind hingebracht werden soll und was das für eine Situation ist. Es kamen dann immer mehr Menschen hinzu, immer mehr Männer und Jugendliche hinzu, die dann auch immer aggressiver geworden sind. Und die Stimmung hat sich dann hochgeschaukelt, bis dann aus diesen Männern, diesen 150, die das dann am Ende gewesen sind, wirklich ein rasender Mob wurde, die dann die Kollegen im Auto auch tätlich angegriffen haben, mit Stöcken auf das Auto eingeschlagen haben und mit Steinen die Scheiben eingeworfen haben und die sicherlich die Kolleginnen und Kollegen dann auch körperlich angegangen wären und vielleicht auch gelyncht hätten, wenn dann nicht beherzterweise Polizisten in Zivil, bangladeschische Polizisten in Zivil dazwischen gegangen wären.
Wie ist es Ihren Informationen nach zu dieser Ansammlung von Menschen gekommen?
Das ist eine Sache, die hier in Südasien in allen Ländern zu beobachten ist, die relativ schnell geht. Da schickt irgendjemand eine WhatsApp in eine WhatsApp-Gruppe. Da sind Unbekannte unterwegs, gerne auch Europäer unterwegs, die nehmen Kinder mit. Dann ist immer sehr schnell die Rede von Kindesmissbrauch, Kindesentführung, dass Kinder verkauft werden sollen. Und dann schaukelt sich sowas hoch. Das ist gezielte Falschinformation und gezielte Desinformation, die da verbreitet wird.
Waren denn die Kolleginnen und Kollegen vom Kinderkanal, vom KIKA, nicht als Reporter zu erkennen?
Doch, die waren relativ leicht als Reporter zu erkennen, alleine schon an ihrem Kameraequipment, das sie im Auto mitgeführt haben. Vor allen Dingen waren sie auch in dem Camp bekannt, weil sie schon 7 Tage vorher dort gedreht hatten. Also das heißt, es hätte sehr wohl bekannt sein können und bekannt sein müssen, dass das Journalisten sind und dass es sich keineswegs hier um eine Kindesentführung handeln kann.
Wie gefährlich ist Bangladesch für Journalisten?
Da muss man unterscheiden. Also ich selbst bin auch schon in Kutupalon gewesen, in diesem Flüchtlingslager, in dem dieser Vorfall jetzt passiert ist. Und ich muss sagen, ich hätte das nicht als so gefährlich eingeschätzt. Bangladesch im Allgemeinen ist unterschiedlich, was die Gefährdungslage angeht. Das ist sicherlich kein Land, das gefährlich ist wie Afghanistan oder Syrien für Journalisten. Aber in dem es schon auch Ecken gibt, in denen man aufpassen muss und in denen man sich genau überlegen muss, wo man hingeht. Und insofern ist es kein ganz ungefährliches Land. Es gehört aber auch nicht zu den Hochrisikoländern.
Es gibt ja immer wieder Kritik an Reporterinnen und Reportern, die für eine Geschichte, für eine Story in ein Land fliegen, quasi einfallen, ein bisschen recherchieren, ein paar Aufnahmen machen und dann wieder gehen, sich im Prinzip gar nicht auskennen. Ist das so ein Fall?
Nein, das ist, muss man in diesem Fall wirklich ganz klar verneinen. Es handelt sich bei diesem Team, das dort vor Ort gewesen ist, um ein wirklich erfahrenes Team. Die Autorin ist eine Autorin, die schon häufig in Bangladesch gedreht hat, die sich vor Ort mit den Gegebenheiten auskennt, die auch in Cox's Bazar in der Stadt, die nahe diesem Flüchtlingslager liegt, schon gedreht hat. Auch das Kamerateam ist geschult und auch sehr erfahren in solchen Situationen.
Vom deutschen Botschafter in Bangladesch gibt es einen Tweet. Der Botschafter spricht von einem Missverständnis bei dem Vorfall. Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie er zu diesem Urteil kommen kann. Der Tweet kam ja relativ schnell dann, nachdem klar war, dass es sich eben nicht nur um ein Missverständnis gehandelt hat, sondern dass es sich um einen tätlichen Angriff gehandelt hat, der, wenn es dumm gelaufen wäre, sicherlich sehr viel schlimmer für die Kolleginnen und Kollegen hätte ausgehen können. Ich finde das geradezu bizarr, denn es gibt ja auch von den Regierungsbehörden in Bangladesch entsprechende Stellungnahmen. Es gibt sogar eine Entschuldigung im Nachhinein von der Regierung in Bangladesch dann für diesen Vorfall. Und es gibt die Polizeiakte, die ja auch relativ schnell bekannt geworden ist in den Medien. Und insofern kann ich ja ein solches Wording, will ich mal sagen, überhaupt nicht nachvollziehen.
Bis auf eine Agenturmeldung und eine Meldung in einem Mediendienst gab es bis jetzt keine, so gut wie keine Berichterstattung über einen Vorfall, der am 21. Februar passiert ist. Wie erklären Sie sich das?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Also in Bangladesch selbst hat der Vorfall sehr hohe Wellen geschlagen. Er ist dort in fast allen Medien berichtet worden, auch im Fernsehen berichtet worden. Wir vom Hessischen Rundfunk haben uns dafür entschieden, diesen Vorfall jetzt erstmal nicht groß öffentlich an die große Glocke zu hängen, sozusagen, weil für uns im Vordergrund gestanden hat, die Kolleginnen und Kollegen erst einmal nach Hause zu bringen und sicher aus Bangladesch herauszubringen und heil wieder nach Frankfurt zurückzuholen, um dann auch mit denen zu sprechen, um genau zu analysieren, was ist eigentlich passiert, wie geht's den Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben auf Nachfragen geantwortet. Aber warum das nicht aufgegriffen worden ist, kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten.
Der ARD-Korrespondent Peter Gerhardt zum Angriff auf ein deutsches Reporterteam in Bangladesch.
Medias Res. 60 Sekunden für
Claudia Tierschki. Ich bin Medienredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und wir haben heute unsere kleine Serie Wunschfunk gestartet. Wunschfunk haben wir uns ausgedacht, weil wir finden, dass über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen werden sollte. Wir wollten das jetzt mal tun mit ganz unterschiedlichen Menschen, die keine Fachleute sind, die keine Funktionäre sind. Wir haben zum Beispiel einen Biolandwirt gefragt, einen Schriftsteller, der mal eine Schriftstellerin war, eine Lehrerin, Menschen mit Behinderungen, ein Pfarrer. Denn es wird demnächst die Entscheidung fallen über die neue Finanzierung des Rundfunks, ob es ein Indexmodell gibt. Es wird sehr viel kompliziert gesprochen, aber die Diskussion sollte sich eigentlich mehr bei den Menschen abspielen und dazu wollten wir einen kleinen Beitrag leisten.
Claudia Tischke von der Süddeutschen Zeitung. Übrigens gibt es für den gerade angesprochenen Rundfunkbeitrag eine schöne Audiothek mit allen drei Deutschlandradio-Programmen zu finden in jedem App Store, was eine recht listige Überleitung zum nächsten Thema wäre. Das Leben ist nämlich so viel einfacher, wenn man alles, was man so tun muss oder tun möchte, vom Handy aus steuern kann. Fahrscheine buchen, Lebensmittel bestellen, die Heizung zu Hause höher drehen, die Miete überweisen, den Deutschlandfunk hören. Die ganze Welt in der Hosentasche. Dass hinter all diesen Bequemlichkeiten häufig Datenkraken stehen, natürlich nicht beim Deutschlandfunk, klar, ist uns ja irgendwie auch bewusst. Aber weil es so schön praktisch ist, widerstehen nur die mit der ganz eisernen Disziplin. Gänzlich unbelastet von jeglichen Datenschutzbedenken scheinen die Chinesen zu sein. Hier gibt es tatsächlich eine App für fast alles und keiner findet das komisch. Steffen Wurzel stellt uns die Super-Application vor.
Man könnte WeChat als eine Art Joker-App bezeichnen. Man kann mit ihr unter anderem Text- und Sprachnachrichten verschicken, Fotos und Videos teilen, einkaufen, Nachrichten lesen, Videotelefonieren, Musik hören, Bewertungen abgeben, bezahlen und noch vieles mehr. WeChat ist also eine Mischung aus WhatsApp, Facebook, Amazon, Twitter, Spotify, TripAdvisor, Apple Pay und vielem mehr. Nur eben alles in einer App.
多长时间除了24小时除了睡觉然后上班
Wenn ich nicht gerade schlafe oder arbeite, nutze ich eigentlich immer WeChat, sagt Zheng Jiali, eine 17-jährige Studentin aus Shanghai. Meistens schaue ich mir die Timeline mit den Fotos und Updates meiner Freunde an. Und mit WeChat Pay kann ich Einkäufe bezahlen oder Freunden Geld überweisen. Auch Taxis kann ich damit bestellen. Das ist alles sehr praktisch. Im Grunde hat sich Weixin, so heißt WeChat im chinesischen Original, zu einer Art zweitem Betriebssystem entwickelt. Egal, was man mit seinem Smartphone gerade macht, man muss die App gar nicht mehr verlassen. Ein absoluter Traum für den Mutterkonzern Tencent. Er kann so bequem massenweise Nutzerdaten sammeln und zusammenführen. Auch dank WeChat hat sich Tencent zu einem der mächtigsten IT-Konzerne der Welt entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz im südchinesischen Shenzhen ist auch an nicht-chinesischen Konzernen beteiligt, zum Beispiel an Reddit und an Tesla. 1 Milliarde aktive Nutzer habe WeChat inzwischen. Das erklärte Tencent-Chef Ma Huateng alias Pony Ma bereits im vergangenen März stolz. Damals saß er, so wie auch dieses Jahr, als Abgeordneter im Nationalen Volkskongress, dem chinesischen Scheinparlament. Überhaupt unterhält Tencent enge Verbindungen zum chinesischen Staat. Konzernchef Ma Huateng lobt regelmäßig die Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung. Dass die chinesischen Behörden relativ einfach auch sämtliche Inhalte auf WeChat kontrollieren und im Zweifel mitlesen können, ist ein offenes Geheimnis. Nutzer in China bekommen das sogar ganz konkret mit. Bei kritischen Inhalten etwa grätscht regelmäßig eine automatische Zensur rein. Entsprechende Textnachrichten oder Bilder werden einfach nicht zugestellt. Deswegen gehören Dissidenten und auch kritische Journalisten in China zu den wenigen Menschen, die WeChat absolut nicht gut finden und nur sehr ungern verwenden.
Und ich wage die Behauptung, dass auch unser Korrespondent Steffen Wurzel die chinesische Super-App nicht auf seinem Handy hat.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Manuela Falk, ich bin Redakteurin beim Gießener Anzeiger und unser Aufmacher morgen im Kreisteil wird die Ausgrabung in Inheiden sein. Auf einem ganz normalen Acker in der Nähe von Hungen sind nämlich gleich 2 Römerkastelle unter der Erde verborgen. Das waren römische Militärlager, sowas ähnliches wie die Saalburg, aber deutlich kleiner. Es gibt allerdings ein Problem bei dieser Ausgrabung. Es darf nämlich nicht gegraben werden. Der Ort liegt nämlich in direkter Nähe zum Limes, der damaligen Außengrenze des Römischen Reichs und zählt damit zum Weltkulturerbe. In dieser Schutzzone sind Ausgrabungen selbst für wissenschaftliche Zwecke nur im Ausnahmefall erlaubt. Die Studierenden dürfen also nur das untersuchen, was durch das Pflügen des Ackers und Umwelteinwirkungen nach und nach an die Erdoberfläche befördert wird. Wie das genau funktioniert und was sie schon alles gefunden haben, das ist morgen bei uns im Gießener Anzeiger zu lesen.
Den nächsten Blick in die Welt der Medien, den gibt es morgen um 15.35 Uhr. Alles von Medias Res zum Nachhören und Podcasten finden Sie unter deutschlandfunk.de/mediasres. Um den täglichen Rassismus in Texas geht es in Attica Locks Krimi Bluebird, Bluebird, gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Für Ihr Interesse an dieser Sendung sagt dankt Bettina Schmieding.